Sehr, sehr gerne. Die anderen übrigens, ich mag euch auch alle super gerne.
Ihr seid halt nicht ich.
Aber ihr hängt dann halt an der anderen Seite der Wand.
Ja gut, jetzt brauchst du dich nicht wundern, wenn plötzlich die Hälfte nicht mehr bucht, ne?
Servus aus NRW. Mein Name ist Marco Steffen. Ich bin Techniktrainer für Bundesliga-Profis und NLZ-Spieler. Und in der heutigen Folge ist Steve Tunga zu Gast. Steve ist ein Spieler von mir und wir trainieren schon seit mehreren Jahren. Angefangen haben wir, als er bei Wattenscheid 09 gespielt hat in der Regionalliga, hat sich dann hochgearbeitet zu Borussia Dortmund 2 und spielt jetzt bei Almere City in der zweiten Liga in den Niederlanden. Viel Spaß mit der Folge und gehen wir rein. Servus nach Holland, grüß dich Steve.
Servus Markus.
Wie läuft es aktuell bei dir? Du bist ja etwas schwerer verletzt. Wie läuft die aktuelle Aufbauarbeit?
Ja, es läuft gut. Wir sind zufrieden. Wie du schon gesagt hast, bin ich am Knie verletzt. Habe mir die Patellasehne gerissen. Und ja, aktuell läuft alles besser als geplant. Daher kann ich mich nicht beschweren. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Weil du weißt ja, mit dir quatsche ich immer sehr gerne. Und es ist immer schön, mit dem zu quatschen, der hinter einem an der Wand hängt.
Ja, das stimmt natürlich. Ja.
Was kannst du denn aktuell schon machen? Bist du wieder am Laufen oder kannst du ein bisschen was mit dem Ball machen?
Ja, also zum einen kann ich ein bisschen mit dem Ball arbeiten. Da habe ich so ein Senseball, nennt sich das, so ein Ball mit einer Schnur dran. Und da hast du mir auch eine Übung gegeben, ja, mit der ich trainieren kann. Daher schnüre ich mir manchmal noch die Fußballschuhe an und stelle mich dann draußen auf den Platz einfach fürs Gefühl wieder. Sonst, ja, so Sachen wie Laufen gehen, langsam wieder mal einige Kilometer abreißen. Und sonst bin ich größtenteils nur im Gym unterwegs.
Hättest du vor deiner Verletzung gedacht, dass du mal mit einem Ball und einer Schnur trainieren wirst?
Tatsächlich schon. Also ich habe den Ball ja schon etwas länger und habe vorher schon hin und wieder, ich meine, wenn ich bei mir im Apartment war und mir langweilig war, mal mit dem trainiert, den ein bisschen durch die Gegend geschossen. Der Vorteil ist natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du was kaputt schießt, geringer ist, weil der Ball wieder zurückkommt. Ja, aber dass ich das jetzt so intensiv mache, war mir natürlich nicht bewusst.
Ja, wir haben uns ja kennengelernt übers Techniktraining. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, dass wir angefangen haben. Da war es ja noch bei Wattenscheid. Ja,
4 Jahre, richtig? Ist das her?
Ja. Könnte, okay. Ja, drei.
4 Jahre.
Ja. Wenn du jetzt an Techniktraining denkst, wo ist der Unterschied von Techniktraining, das du vor mir gekannt hast, zu dem, wie du es bei mir machst?
Ich würde mal behaupten, dass es vorher ein stumpfes Ausführen einer Übung ohne Überlegung ist. Also der Part, wo man wirklich versteht, warum man eher die und die Zone am Fuß zum Beispiel benutzen sollte, statt eine andere, ja, der bleibt halt aus. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass durch das Training mit dir mein Gefühl für so welche Sachen viel besser geworden ist und ich somit auch in der Lage bin, viel einfacher mich in Dingen zu verbessern beziehungsweise mich zu korrigieren.
Also kannst du jetzt, wir arbeiten ja schon lange zusammen, kannst du dich auch selber korrigieren in verschiedensten Techniken?
Ja, also im Grunde brauche ich dich nicht mehr.
Nein, danke.
nein, also ja, es wird, in der Hinsicht bin ich halt viel besser gewappnet. Früher, wenn jetzt mal öfter ein Fehler passiert ist, dann hat man sich eher nur aufgeregt. Also ich bin dann eher so der Typ, der dann ziemlich wütend wird. Besser wird es davon nicht. Und ja, wie gesagt, durch das Training mit dir habe ich ein viel, viel, viel besseres Gefühl bekommen, sodass die Fehler, ich sage jetzt mal Quote, viel geringer ist, weil man sich eher erklären kann, okay, woran hat es gelegen? Dadurch muss ich mich nicht immer so oft aufregen und das ist natürlich besser für mein Herz. Trotzdem, ja, hoffe ich doch noch einige Male mit dir trainieren zu dürfen, weil da lernt man ja nie aus.
Wenn du jetzt an Vereinstraining denkst, Besteht da ein Unterschied zwischen so einer Einzelsession und dem Training im Verein, auch wenn ihr dort mal in kleineren Gruppen oder auch mal alleine trainiert?
Ja, klar. Also ich denke erstmal, das Motiv dahinter ist ein ganz anderes. Weil ich denke, wenn man, ich sage jetzt mal, selbstständiger ein Techniktrainer ist, hat man viel mehr diese positive Besessenheit im Detail. Und wenn man es im Verein macht, sei es auch in kleinen Gruppen, da ist zwar immer noch der Fokus des Trainers auf dich selbst, aber am Ende des Tages sind es halt mehrere gleichzeitig. Das heißt, das Ganze läuft halt nicht perfekt. Es kann nicht perfekt an dir geschliffen werden. Und man nimmt sich halt nicht die Zeit in der Hinsicht zu sagen, okay, dieses Bewegungsmuster müssten wir vielleicht etwas umändern, damit du in der Hinsicht effektiver bist. Da kriegt man eher nur so eine Schablone und die wird dann ausgeführt. Und wenn es klappt, dann klappt, wenn nicht, dann nicht.
Glaubst du, dass da ein großes Potenzial bei Vereinen herrscht, in diesem Bereich mehr zu machen?
Ja, das mit Sicherheit. Man muss aber auf der anderen Seite auch verstehen, dass einem nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht. Ich denke, es wäre ein Unterschied, wenn man jetzt zum Beispiel wie im Basketball ein Internatsspieler ist oder ja auch im Fußball mittlerweile ein Internatsspieler ist, wo ja zum einen die Schule und das Fußballerische auf der anderen Seite besser kombiniert wird, sei es mit Frühtraining vor der Schule oder dass der Sportunterricht ersetzt wird durch ein Training oder ähnliches. Da hat man natürlich noch ein bisschen extra Zeit, um sowas zu feilen. Wenn man aber jetzt davon ausgeht, dass die Jungs dann, keine Ahnung, um 17 Uhr aus der Schule kommen, beziehungsweise von der Schule direkt zum Training kommen, dann verstehe ich natürlich, dass der Fokus immer geringer auf die, ich sage jetzt mal, technische Seite fällt. Vor allen Dingen, wenn die Schüler älter werden, beziehungsweise die Spieler älter werden. Aber im jungen Jahr auf jeden Fall sehe ich da Entwicklungspotenzial.
Aber glaubst du nicht, dass gerade die Technik das größte Handwerkszeug ist, was ich als Spieler benötige? Ich brauche ja eigentlich, natürlich brauche ich Physis und so weiter, aber technisch, das ist doch mein Werkzeug. Da müsste doch eigentlich viel mehr Zeit auch im Detail verbracht werden.
Das mit absoluter Sicherheit, aber man muss dann halt auch gucken, dass auf der anderen Seite irgendwas wegfallen muss, weil man hat ja nicht mehr Zeit. So, und so viel wie auf Daten heutzutage Wert gelegt wird, dass man in der Lage ist, genügend Sprints in einer bestimmten Anzahl an Minuten zu absolvieren oder wie du schon gesagt hast hier mit dem Krafttraining, das müsste ja dann auf der anderen Seite ein wenig wegfallen. Und ich kann mir halt vorstellen, da ja allgemein immer mehr der Fokus nicht auf die Entwicklung liegt oder auf der Entwicklung liegt, sondern eher auf das Gewinnen am Ende des Tages. Es ist im Grunde egal, in Anführungsstrichen, wie man jetzt an die Sache rankommt. Das bedeutet, ich kann mir gut vorstellen, dass es dem Trainer relativ egal ist, ob der Stürmer jetzt ein technisch versierter Spieler ist oder nicht, solange der jetzt 20 Buden in der Saison macht.
Da stimme ich dir zu. Aber, jetzt kommt das Aber, wenn ich jetzt total schnell bin, ein guter Außenspieler bin und mein Endprodukt, die Flanke, nicht kommt und ich brauche 20 Flanken, um eine gute zu spielen, würde ich doch lieber die Zeit investieren, vielleicht ein bisschen an der Physis wegzulassen und dafür dann halt das Endprodukt besser zu machen.
Das absolut, das auf jeden Fall, da stimme ich auch zu. In der Hinsicht würde ich aber sagen, dass es dann eher vom Spieler selbst abhängig ist. Also der Spieler muss selbst in der Lage sein, zu erkennen, okay, meine Flanken sind halt Schrott. Und daran muss ich halt arbeiten. Denn Vereine sind in der Hinsicht ja, ich sage jetzt mal so einfach gestrippt, dass sie sich denken, okay, wenn der Junge es nicht hinbekommt, eine vernünftige Flanke zu spielen und zufällig einer in der Region oder ähnliches es einen Außenspieler auf der Position gibt, der in der Lage dazu ist, ja, dann wird man halt schneller ersetzt. Dementsprechend stelle ich mir das eher vor, dass man entweder zu dem System passen muss, beziehungsweise die Anforderungen, den Anforderungen, ja, die erfüllen muss, oder man wird halt ausgetauscht. So, und daher ist das, denke ich, eher eine private Sache des Spielers, dann das Augenmerk darauf zu richten.
Wie sah denn bei dir Techniktraining im Verein bisher aus?
Ja, gut, ich würde jetzt mal behaupten, viel Hütchen, viele Leiter, viele Hürden. also gefühlt ein Schlachtfeld an Hürden und Hütchen. Und ja, dann hat man halt dementsprechend vom, meistens war es eher der Co-Trainer, Übungen bekommen. Und das war halt dann auch eine Sache, weil man in der Hinsicht nicht konzentriert genug war. Liegt natürlich immer am Spieler selbst. Aber dadurch, dass es halt so eine Masse war, ist halt nicht aufgefallen, wenn der eine Spieler mal irgendwie etwas besonders gut gemacht hat oder besonders schlecht. Und der Fokus lag dann eher nur auf dem, restlichen Training. Und dass er eher nur eine Geschichte des Warmmachens war, größtenteils.
Jetzt spielst du ja in den Niederlanden. Wo siehst du den großen Unterschied vom niederländischen zum deutschen Fußball?
Ja, zum einen in der Mentalität. Die Niederländer gewinnen lieber 2-0, als das 1-0 sicher über die Zeit zu bringen. Spielen ja, sehr risikoreichen Offensivfußball, sei es hinten in der Viererkette mit dem Torwart oder im Mittelfeld. Und ich würde jetzt mal auch behaupten, dass sie taktisch viel detailbesessener sind. Ich als Mittelfeldspieler habe es auf jeden Fall mitbekommen, wo es bei mir sehr, sehr viel darum ging, die Räume richtig zu deuten, richtig in den Räumen zu stehen, im richtigen Moment in den Raum reinzulaufen oder einen Raum freizuziehen. Die Rolle hatte ich jetzt in Deutschland eher weniger bekommen, weil ich eher so der klassische Abräumer bin. Und da durfte ich auf jeden Fall eine Menge lernen. Und ich würde mal behaupten, dass das der größte Unterschied zwischen dem deutschen Fußball und dem niederländischen Fußball.
Ist denn der Taktikanteil auch der größte Anteil im Training bei euch gewesen, jetzt in letzter Zeit?
Abhängig davon tatsächlich, zum einen gegen wen wir gespielt haben. Wenn wir gegen eine Mannschaft gespielt haben, wo wir wussten, dass die sich eher nach uns ausrichten, da sind wir natürlich, ich sage jetzt mal, unsere Abläufe ganz normal durchgegangen und das war's. Wenn es jetzt aber eher ein Spiel auf Augenhöhe war oder ähnliches, da wurde schon sehr viel mehr im Detail gearbeitet. Sei es dementsprechend die Schwächen herauszufinden, wenn zum Beispiel ein Außenverteidiger den Drang dazu hat oder die Angewohnheit hat, zu schnell reinzurücken zu den anderen zu der anderen Viererkette oder zu schnell, sage ich jetzt mal, nach vorne springt und sich rauslocken lässt, dann wurde schon die ganze Woche dorthin darauf trainiert, um unseren Außenspielern vor allen Dingen ein Gefühl dafür zu geben, wie wir die dementsprechende Schwachstelle halt rausziehen, um das zu unserem Vorteil zu nutzen.
Hast du denn dadurch vieles für dein eigenes Spiel lernen können, jetzt durch die neuen taktischen Eindrücke?
Ja, das mit Sicherheit. Vorher war ich, wie gesagt, eher nur ein klassischer Abräumer. Ich sage jetzt mal, mein Horizont war nicht weiter als in Zweikampf gehen, Ball gewinnen und den dann zur richtigen Farbe zu spielen. Aber vor allen Dingen im Freilaufverhalten, in was für ein Tempo ich mich frei machen muss, in was für Situationen, sage ich jetzt mal, der freie Raum liegt, vor allen Dingen in Abhängigkeit davon, in welchem System der Gegner spielt. Ob es jetzt, ob er mit zwei Spitzen spielt, mit einer Spitze spielt, mit drei flachen Sechsern, sage ich jetzt mal. Und damit halt einfach mal ein bisschen zu spielen, so auf dem Spielfeld, da so ein bisschen herauszufinden, okay, welcher Sechser in meinem Fall von den Gegnern hat welche Angewohnheit. Und das sind auf jeden Fall Dinge, auf die ich früher nicht geachtet habe, weil ich es halt auch nie musste. Und man muss halt dazu sagen, dass ich nie vorher zu einer absoluten Top-Gruppe gehört habe, sei es jetzt in der Hinsicht als Jugendnationalspieler oder ähnliches. Daher war die Ausbildung in der Hinsicht bei mir sowieso geringer als möglicherweise bei Jugendnationalspielern, die früh mit den Profis trainieren durften oder ähnlich. Und das hat so bei mir den größten Unterschied gemacht.
Wenn du jetzt nach Deutschland zum Beispiel zurückwechseln würdest, glaubst du, du hast die Position dann für dich neu entdeckt?
Ja, das mit Sicherheit. Weil ich Dinge auf jeden Fall gelernt habe, die meinem Spiel gut tun. Und diese Dinge werden auf jeden Fall meinem Spiel, ein Upgrade verlangen in der Hinsicht. Weil ich natürlich viel mehr verstehe und viel mehr verstehe, wie ich diese neu erlernten Fähigkeiten halt auch für mich selbst am besten anwenden kann.
Bist du denn jetzt bereit, mehr offensiv zu machen, mehr Diagonalbälle zu spielen, mehr Risikobälle in die Tiefe? Weil wir hatten das ja mal als Thema, lange Bälle. Und die Fähigkeit ist ja absolut da. Aber trotzdem war ja am Anfang eher die Handbremse da drauf, die Sachen anzuwenden.
Ja, ich würde das auf jeden Fall bejahen. Das Ding ist, vorher, man kann jetzt nicht sagen, ich habe nie verstanden, warum dieser lange Ball jetzt Sinn macht, weil natürlich weiß man, okay, wenn der Außenspieler jetzt in meinem Fall frei ist, dann verfährt man den Ball halt mal darüber. Aber durch die letzten 2 Jahre hier habe ich halt ein viel besseres Gefühl dafür bekommen, ob es jetzt wirklich Sinn macht, diesen langen Ball dorthin zu spielen, weil zum Beispiel unsere rechte Seite jetzt nicht so gut besetzt ist, wenn ich jetzt als linker Sechser unterwegs bin. Also hinterfrage ich halt jeden Pass viel mehr, bevor ich überhaupt den Ball bekomme, durch meine Vororientierung, ob der Ball jetzt am Ende Sinn macht. Aber ich würde definitiv sagen, dass ich jetzt ohne Handbremse die Dinger nach links und rechts feuern würde.
Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, da freue ich mich mega drauf, weil ich kenne ja die Qualität, ne, der Bälle, und die müssen einfach auch mal gespielt werden.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist alles eine Macht der Gewohnheit, Markus.
Ich weiß, ja. Wir haben ja auch mal englische Bälle gespielt.
Ja.
Wie ist deine Meinung zu englischen Bällen?
Finde ich persönlich, bin ich sehr von überzeugt. Ist ein sehr, sehr gutes Tool als Sechser vor allen Dingen, um Variationen ins Spiel reinzubringen, weil es oft wirklich um Millisekunden geht. Die Millisekunde entscheidet dann, ob man ein Tor macht oder nicht. Und so ein englischer Ball kann halt aus dem Nichts eine gefährliche Situation für das Team kreieren, wenn der Ball dann halt auch mit der perfekten Schärfe in den richtigen Fuß reinkommt, weil dadurch der angespielte Spieler einen einfacheren ersten Kontakt hat und somit sich viel besser in eine gefährliche Situation bringen kann. So wird der Gegenspieler normalerweise direkt überspielt durch einen vernünftigen Kontakt. Und wenn man jetzt eher einen Lobball spielt, genau auf den Mann, dann ist es im Grunde immer ein Nachteil für den, sage ich jetzt mal, Außenspieler in meinem Fall, weil der Verteidiger immer direkt in den Ball und gleichzeitig auch in den Mann reingehen kann. Und da ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass der Ball dann entweder ins Ausgeköpft wird oder allgemein der Ball nicht vernünftig ankommt.
Ja, besonders die Rotation ist ja interessant, um es dann dem Spieler einfach deutlich leichter zu machen, wie du es vorhin gesagt hast. Ja. Wenn du jetzt selber Bälle bekommst, dann möchtest du natürlich lieber auch mit einer geraden Rotation haben, anstatt wieder mit Spin oder leicht titschend.
Ja, das stimmt.
Wenn du jetzt an Flugbälle denkst, was zeichnet für dich einen guten Flugball aus?
Ja, ein guter Flugball für mich im Grunde ist ein englischer Ball, sei es flach über dem Boden oder ich sag jetzt mal halb hoch, dass er gut in den Fuß kommt oder halt am Ende auf die Brust. Ein guter Flugball, der, ich sag jetzt mal, bewegt sich nicht viel in der Luft, eine gerade Rotation und ist halt wirklich wie an der Schnur gezogen. Ein guter Flugball passt aber vor allen Dingen auch zur Situation. Es gibt Situation, wenn zum Beispiel ein Außenstürmer jetzt in die Tiefe läuft und er genügend Platz hinter sich hat, dann reicht es auch, den Ball als Lob zu spielen, sage ich jetzt mal, solange der Ball genau in seinen Lauf reinkommt. Weil er, wie gesagt, genügend Platz hat. Wenn er jetzt aber an der Außenlinie steht und sein Verteidiger jetzt, ich sage jetzt mal, 6 oder 10 Meter von ihm nur weg ist, dann muss er auch schon eine gewisse Schärfe haben, damit der Außenspieler oder der Spieler, der angespielt wird, allgemein, dann halt auch den Platz zu seinem Vorteil nutzen.
Glaubst du, dass der ein Unterschied zwischen einem guten Spieler und einem Topspieler, dass er seine Technik seinen Mitspielern und der Situation anpassen kann, dass er für andere mitdenken kann?
Ja, das mit Sicherheit. Es ist auf der anderen Seite aber auch gefährlich, das zu viel zu machen. Damit meine ich, das habe ich auch so ein bisschen an mir, dass ich manchmal zu sehr über die Ecke denke, 3 Schritte zu weit denke und sage, okay, vielleicht wenn er den Ball jetzt schlecht annimmt, dann haben wir das und das Problem. Und dadurch, die Zeit hat man halt nicht auf dem hohen Niveau. Und dadurch verbaut man sich selbst Anspielmöglichkeiten und bringt sich selbst in die Bedrulle. Das heißt, man sollte schon wissen, wen man wie anspielen kann, in welcher Situation. Es gibt Spieler, die sind nicht so technisch basiert, bedeutet, dass man jetzt über 15 Meter den keinen englischen Ball mit 150 km/h auf den Schlappen hauen kann. Es gibt aber Spieler, die kommen damit viel besser klar. Und da muss man halt auch, ich sage jetzt mal, die Spielintelligenz besitzen, um in der jeweiligen Situation zu wissen, wie man den Spieler dann anspielen kann und dementsprechend die eigene Technik daran anpassen.
Ja, du hast ja keine Probleme, Bälle anzunehmen. Du bist ja dann der Techniker, der, der alles verarbeiten kann, ja. Zum Glück haben wir das Thema schon fertig, ne?
Ja, zum Glück.
Wenn du jetzt an deine Zeit denkst, als Fußballprofi, wer war so dein bester Mitspieler technisch?
Oh.
Du sagst, okay, da habe ich Gänsehaut bekommen.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Technisch würde ich zum einen sagen, Görkem Saglam, der spielt jetzt in der Eredivisie bei Willem Twee. Mit dem habe ich damals bei Bochum zusammengespielt. Der war ein absoluter Alleskönner am Ball. Dann habe ich hier noch zwei Spieler kennengelernt. Ja, das kann man im Grunde gar nicht beschreiben, aus was für solche Situationen die sich jetzt herauslösen konnten. Namen werden dir jetzt nicht sagen, aber zum einen heißt er Enes Ehenech und Rigero Mannes, ein Rechtsverteidiger sogar. Und der hatte eine Technik, das war absoluter Wahnsinn. Also absolut auf der falschen Position gewesen eigentlich. die drei würde ich jetzt mal behaupten, dass die vom Technischen her wirklich ich sag jetzt mal Ausnahmekönner für mich waren. Kann sein, dass mir später in 2 Stunden einer einfällt, dann kriegst du nochmal eine Nachricht von mir. Aber jetzt gerade sind das so die drei, die mir einfallen.
Ja, ich habe jetzt noch, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, vor Ewigkeiten. Chris Führig, hast du auch gesagt, hat eine richtig gute Technik.
Ja, aber es geht halt auch immer, okay, Technik kann man ja auch immer so und so sehen. Chris Führig hat ein absolut gutes Dribbling oder sehr, sehr schönes Dribbling. Der unfassbar schwer vom Ball zu trennen ist, vor allen Dingen, wenn er mit Tempo auf dich zukommt. Also habe ich schon die ein oder andere Lehrstunde von ihm bekommen beim Training. Aber die Personen, die ich jetzt eher meinte, das sind halt so Leute, die, ich sage jetzt mal, vor allen Dingen in Verbindung mit Kreativität in sehr, sehr schweren Situationen einfach verdammt gute Dinge tun. Also die irgendwie trotzdem am Ball bleiben und wo es halt so eine Eleganz versprüht, das Ganze, als würde ihnen das Ganze nichts ausmachen. So. Und ich sage jetzt mal, die drei haben mich am meisten so in der Hinsicht fasziniert, wo man am Ende sagen muss, der Görkem Saglam, da waren wir halt noch Jugendspieler. Ne? Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt, ich sage jetzt mal, durchschnittlich ist in der Hinsicht. Aber auf Herrenniveau waren die beiden, die letzteren, die ich hier in Holland kennengelernt habe, die mich am meisten beeindruckt haben bisher.
Glaubst du, man kann das lernen? Oder wird man dort reingeboren?
Nee, man kann alles lernen. Es ist halt alles nur eine Macht der Gewohnheit. Man muss halt auch Spaß daran haben, ich sage jetzt mal, die ganze Zeit rumzudribbeln. Das lernt man ja schon, ich sage jetzt mal, wenn man ein Kind ist. Mit seinen Jungs draußen auf dem Bolzplatz ist, dann hat man halt eher den Typen, der versucht von hinten einmal bis nach ganz vorne durchzudribbeln. Und dann gibt es halt den Typen, der halt sich mal ein, zwei aussteigen lässt und dann sich vom Ball trennt. Und ich denke, das zieht sich dann einfach durch die Karriere so durch.
Und du warst eher so die Kategorie Ball erobern und durchrennen, ja?
Tatsächlich schon. Früher noch als Stürmer, mich auch Ayrton genannt tatsächlich. Oder Kugelblitz. Weil ich halt auch, ich sag jetzt mal, etwas fülliger war, trotzdem ganz schnell und hatte halt damals noch einen richtigen Bums. Daher, war ich so eher die andere Kategorie.
Wenn wir einen kleinen Themenschwenk machen, glaubst du, dass, wenn man sehr stark in seiner Technik ist und viel daran arbeitet, das auch einen Impact auf die Motivation haben kann?
Ja gut, ich denke, alles, worin man wirklich gut ist, motiviert einen. Also, es wäre auch irgendwie fatal, wenn nicht. Daher würde die Technik auf jeden Fall auch einen Teil dazu beitragen, dass man Lust hat aufs Training, Lust hat mal, den einen oder anderen einen Knoten in die Beine zu spielen.
Wie motivierst du dich?
Ja gut, ich bin eher einer der Kategorie, die sich halt auch wirklich abfeiern, wenn man mal eine Last-Minute-Grätsche macht hier auf der Linie oder der letzte Mann ist und den Ball halt auf dreckige, aber faire Weise gewinnt. Daher, ja, ist das so im Grunde die größte Motivation hinter, ich sag jetzt mal, meinem Spiel und zum anderen natürlich auch gewinnen. Es gibt nichts Schöneres als gewinnen. Und ich liebe es auch, dreckig zu gewinnen. Sei es mit Treten, Formen, Kratzen, Beißen, wie auch immer. Solange es noch wirklich fair ist, natürlich. Also man holt sich da jetzt keine rote Karte ab, weil man einem ins Knie reinspringt. Aber ja, es gibt nichts Schöneres, als einen wirklich ebenbürtigen Gegner zu haben. Um sich dann halt wirklich bis ans Letzte zu messen und dann irgendwie in 90. plus noch das Tor zu machen. Ja, da kriegst du ja Gänsehaut so. Und das ist so die Motivation, die so hinter mir steckt. Zum einen den meinen offensiven Gegenspieler absolut in die Verzweiflung zu bringen, weil er bei mir nicht vorbeikommt. Und ja, am Ende das Ding zu gewinnen.
Ich hatte mich letztens mit jemandem unterhalten und da hatten wir so über verschiedene Motivationen gesprochen. Ich habe halt noch Spieler, die wollen nur zerstören. Das ist deren Motivation. Die sagen, okay, das ist mein Raum. In diesem Raum werde ich gewinnen. Und andere, die sich dann halt eher über den Mannschaftserfolg definieren oder ihre Motivation dann halt aus anderen Dingen ziehen. Würdest du dich zur Kategorie Zerstörer zählen oder eher so ein Mix aus beidem?
Das ist eine verdammt gute Frage. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich so ein Mix aus beiden bin, eher so ein Hybrid. Also am Anfang, sage ich jetzt mal, wo ich gerade aus der U19 rausgekommen bin, war ich eher nur der Typ, der gesagt hat, okay, kommst du über die Mittellinie, tut's weh, dann gehörst du mir nach dem Thema. Ja, aber irgendwann hat sich das einfach bei mir, hat sich das in die andere Richtung entwickelt. Also ich sehe halt Fußball am Ende des Tages, vor allen Dingen, wenn du jetzt als Sechser gegen einen Zehner zum Beispiel spielst, ist es halt ein 1 gegen 1. Und jeder auf dem Feld hat halt irgendwie ein 1 gegen 1, das ist ja klar, weil man dieselbe Anzahl an Spielern hat. Und dann geht es halt nur darum, erstmal besser als der Gegenüber zu sein. Und anschließend kommt dann logischerweise als Team, als Gesamtkonstrukt besser als das gegenüberliegende Team zu sein. Daher, ja, ich sag jetzt mal, mischt sich das Ganze so ein bisschen.
Wie hast du dich motiviert in der Phase, wo du keinen Verein hattest oder jetzt zum Beispiel, wo du so eine schwere Verletzung hast? Wie kannst du dich aufraffen, Höchstleistungen zu geben im Gym und dran zu bleiben?
Ja gut, also zum einen hatte ich das Glück, dass ich ja nebenbei noch zum einen mit dir und zum anderen halt noch mit meinem Athletiktrainer trainieren durfte. Das hat mich natürlich auch ein bisschen frisch zwischen den Ohren gehalten. Zum anderen, ja, war ich mir sicher, dass der liebe Gott mich nicht vor eine Aufgabe stellt, die ich nicht bewältigen kann. Und selbst so eine Aufgabe jetzt mir neue Fähigkeiten, dass ich durch so eine Aufgabe mir neue Fähigkeiten erarbeiten kann, welche mir für das für meine spätere Karriere helfen werden. Zusätzlich habe ich noch einen guten Freund, der zwischenzeitlich ein halbes Jahr vereinslos zum Beispiel war. Und hat er mir halt, ja, ich sag jetzt mal, seine Geschichte so erzählt. Und bei ihm war das halt der absolute Gamechanger, weil er in einem halben Jahr seine Fähigkeiten so sehr verbessert hat, die dann am Ende zu seinen Stärken geworden sind und die er halt auch nicht mehr losgeworden ist. Das war zum Beispiel war das seine läuferische Qualität. Ich habe selten einen Menschen gesehen, der so viel laufen kann, ohne zu schwitzen. Und der läuft ja jetzt auch mittlerweile in der zweiten Bundesliga rum, ist halt auch ein Sechser. Und er hat mir halt auch erzählt, dass quasi in den 6 Monaten hat er seine läuferische Qualität so sehr verbessert, dass sie jetzt am Ende seine Stärke geworden ist. Ich wusste halt irgendwie, das ist zum einen ist es der Glaube in die eigenen Fähigkeiten, zum anderen ist es der Glaube an den lieben Gott, dass meine Chance kommen wird. Ich wusste nicht wann, ob es in einem Jahr ist, in einem halben Jahr, in 2 Wochen, 4 Monaten, hatte ich keine Ahnung. Aber ich wusste, dass ich bereit sein muss. Und genau dasselbe durchlebe ich jetzt gerade, wo klar ist, dass ich für 6 Monate nicht spielen werde, nicht vernünftig trainieren kann. Und das ist jetzt auch eine Zeit für mich, wo ich sage, okay, jetzt habe ich 6 Monate Zeit, um mich zu verbessern, vor allen Dingen in den Sachen, wo man normalerweise nicht die Zeit oder die Möglichkeit hat, wenn man nebenbei noch trainiert, weil bestimmte Trainingsmethoden halt kontraproduktiv sind, wenn man sie gleichzeitig führt. Und jetzt habe ich auch wieder die Gewissheit, dass irgendwie irgendwann der Anruf kommt oder ich sage jetzt mal die Chance kommt für den nächsten großen Schritt, wie auch immer. Und ich dann einfach nur in der Lage sein muss, bereit zu sein, weil ich unfassbare Angst davor habe, Sachen zu bereuen. Und wenn ich nicht bereit bin und nicht am Ende in den Spiegel gucken kann und sagen kann, okay, ich habe alles gegeben, dann weiß ich, dass ich es bereuen werde. Und ich kenne genug Leute, die vor allen Dingen im Hinblick auf den Fußball Sachen bereut haben. Und der Anblick ist halt absolut kein schöner. Und daher will ich dann am Ende sagen, okay, wenn es nicht klappt, dann hat man alles getan. Dann hat man trotzdem eine schöne Erfahrung gehabt und unfassbar viel lernen können. Und wenn es dann klappt, dann kann man ja umso stolzer sein.
Woran arbeitest du aktuell? Also was kannst du jetzt gerade gut trainieren, was im normalen Betrieb eher schwierig war?
Ja, aktuell arbeite ich zum Beispiel noch mal mehr an meiner Grundlagenausdauer. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, kann ich jetzt langsam ein paar Kilometer abreißen. Das halt auch sehr langsam, was im Grunde perfekt ist für die Grundlagenausdauer. Ich bin gefühlt täglich am Rudern, könnte gefühlt mit dem Ruderboot von hier einmal zurück nach Essen in meiner Heimstadt rudern. Viel am Fahrrad fahren und so welche Dinge, wofür man normalerweise halt nicht so wirklich die Zeit hat, weil es halt auch für die Muskeln nicht gut ist, wenn man auf der einen Seite 2 Stunden dann auf dem Platz ackert, dann möglicherweise noch ins Gym geht und dann am Ende dann nochmal einen Ausdauerlauf hinterher schmeißt. Da wird man ja sehr, sehr schnell übersäuern und sich dann muskulär verletzen. Und ja, so welche Dinge halt. Oder halt im Gym mehr meine Stabilität zu arbeiten, vor allen Dingen in den Fußgelenken, weil ich da halt auch verletzt war und seitdem das so ein bisschen, ich sag jetzt mal, steif ist, beide sehr, sehr steif sind und ich dadurch natürlich die Zeit habe, mich absolut nur darauf zu fokussieren und nicht darauf zu fokussieren, dass ich am Ende der Woche noch spielen muss. So, da kann ich mich einmal komplett, ich sag jetzt mal, ins Koma trainieren, ohne jetzt Angst davor zu haben, am Wochenende nicht performen zu können.
Du hast ja vorhin gesagt, dass du nicht bereuen möchtest. Mit was für Methoden hältst du dich mental hoch?
Ja gut, zum einen hat jeder, ich sag jetzt mal, schlechte Zeiten in der Karriere. Zeiten, wo es absolut nicht läuft oder man auf bestimmte Dinge verzichten musste, obwohl man es nicht wollte. Und für so welche Sachen habe ich normalerweise, ich sag jetzt mal, eine Erinnerung. Sei es irgendein Bild oder ja ähnliches, was ich halt auch immer wieder griffbereit habe in beiden Situationen. Zum einen, wenn es gerade schlecht läuft, dass man weiß, okay, man hat die vorherige Situation auch überlebt und wird da auch gestärkt draus rauskommen. Und auf der anderen Seite, wenn es gut läuft, dass man jetzt nicht abhebt, sondern weiß, okay, nach der Sonne kommt auch irgendwann mal der Regen und dann muss man halt auch drauf gefasst sein. Daher sollte man es genießen, aber jetzt nicht davon ausgehen, dass das ganze Leben oder ja die ganze Karriere so weiterlaufen wird.
Ich möchte mal auf deinen, du hast ja einen Podcast erwähnt, dass du Podcast hörst.
Ja.
Und wir hatten uns ja letztens über einen Podcast unterhalten.
Ja.
Und die Frage stelle ich dir jetzt nochmal, die du mir gestellt hast. Warum machst du das alles? Also was treibt dich an?
Was mich antreibt? Ja, zum einen der Spaß am Spiel. Also wir reden jetzt vom Fußball, richtig?
Genau, ja.
Der Spaß am Spiel. Für mich gibt es nichts Schöneres, auf dem Platz zu stehen. Da vergisst man, sage ich jetzt mal, alles drumherum, egal ob man Probleme hat oder nicht, Stress mit der Freundin oder nicht. Wenn der Schiri anpfeift oder selbst wenn man auch beim Training ist, dann vergisst man das Ganze. Es macht mir halt einen Riesenspaß. Zum anderen gibt es nichts Schöneres, als zu gewinnen. Und ich bin mir dem auch bewusst, dass man viel arbeiten muss, um am Ende auf der Gewinnerseite zu stehen. Am Ende ist es halt so, dass man, ich sag jetzt mal, den Erfolg nur ausleiht, sage ich jetzt mal, und man jeden Tag die Miete zahlt oder ja, dafür zahlen muss, um weiterhin auf der Gewinnerseite zu stehen. Und das ist im Grunde das Ganze, was mich am meisten antreibt. Natürlich gibt es auch nichts Schöneres, als in einem vollen Stadion zu spielen, zum Beispiel ein schönes Derby zu haben, Flutlichtspiel, wie schon erwähnt, ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen zu haben und dann irgendwie dreckig das Ding über die Ziellinie zu bringen. Das sind einfach so Momente, die man fürs Leben sammelt, die man nicht missen möchte, die man später möglicherweise den Kindern, falls man Kinder haben möchte, halt auch weitergeben kann. Und die einem natürlich auch niemand wegnehmen kann. Und Man will natürlich so viele schöne Momente wie nur möglich sammeln. Und dafür steht man jeden Tag auf, um am Ende die beste Version von einem selbst zu sein.
Gibt es Momente, wo es dir schwerfällt, diese Miete auch voll zu bezahlen?
Ja, mit absoluter Sicherheit. Aber das ist tatsächlich das Schöne an der ganzen Sache. Weil es ist einfach, motiviert zu sein. Wenn man motiviert ist, dann kann man Berge versetzen. Aber am Ende ist es die Disziplin, die einem bei Stange hält. Das heißt, es gibt manche Dinge, die gar keinen Spaß machen, absolut nicht. Ich stelle mir auch Schöneres vor, wenn ich jetzt mit meiner Freundin auf der Couch liege, um 10 Uhr den Fernseher auszumachen und mich dann ins Bett zu begeben. Aber am Ende des Tages ist es, ich sage jetzt mal, der Kampf gegen sich selbst, der es ausmacht. Das ist für mich die Disziplin am Ende des Tages. Und dann in der Lage sein, am Ende des Tages oder am Abend ins Bett zu gehen, zu sagen, ey, ich habe gegen mich gewonnen. Ich hatte heute gar keinen Bock auf Training. Ich habe es absolut nicht eingesehen. Der Trainer war doof, Entscheidung war doof. Wie auch immer, Motivation war absolut nicht da. Aber am Ende des Tages habe ich halt trotzdem alles gegeben. Das macht dann am Ende den Unterschied aus. Und ich gehe im Grunde an den Tag vor allen Dingen mit einem bestimmten Spruch. Und da geht es darum, der Spruch sagt, du musst nicht jeden Tag der Beste sein, aber du musst jeden Tag dein Bestes geben. Und das ist eine Sache, oder der Spruch ist eine Sache, der mich vor allen Dingen in der Reha jetzt sehr stark getriggert hat, weil man immer Tage hat, wo man vielleicht einen Kilometer nicht in der Lage ist, in absoluter Bestzeit zu laufen. Aber das Wichtige am Ende des Tages ist, dass ich komplett an die Grenze gegangen bin und dann kann ich halt auch damit leben. Und wenn man das jeden Tag auch hinbekommt, dann bin ich mir absolut sicher, dass man es weit schafft. Wie weit ist dann halt am Ende auch eine Frage des Glücks und des Talents.
Glaubst du, dass diese Reflexion dir dabei besonders hilft? Also, dass du dich am Ende des Tages auch reflektierst, was habe ich überhaupt heute gemacht? Wie bin ich in die Übung reingegangen? Wie war meine Disziplin heute? Und dann vielleicht zum Tagesstart nochmal überlegst, wie werde ich meinen Tag gestarten? Dass diese Ansichten dir dabei sehr helfen können oder helfen?
Das mit Sicherheit. Man muss halt aber hier auch wieder aufpassen, dass man sich die Rübe nicht zerdenkt. Also man soll schon ein gewisses Bewusstsein für bestimmte Abläufe haben, wie es am Tag laufen soll, was man selbst repräsentieren soll oder repräsentieren möchte, wofür man stehen möchte und wie man am Ende des Tages das auch rüberbringt. A, für sich selbst, B, für Außenstehende. Das ist mit absoluter Sicherheit wichtig und das kann ich nur bejahen. Auf der anderen Seite kann man halt sich auch sehr, sehr schnell darin verirren, wenn man wirklich zu lange über sowas nachdenkt, weil am Ende des Tages ist es nur wichtig, in Aktion zu treten. Das heißt, man kann Fehler machen und man kann einen schlechten Tag haben und wichtig ist vor allen Dingen, sich so einen Tag auch zu erlauben, weil es menschlich ist, dass man emotional jetzt ab und zu mal Achterbahn fährt. Es geht halt nur darum, im Großen und Ganzen sicher zu sein, dass man in die richtige Richtung sich bewegt.
Welches Buch liest du denn aktuell?
Aktuell tatsächlich habe ich vorgestern angefangen. Das Buch heißt Wie man Freunde gewinnt. Ich weiß nicht, von wem das ist. Hat einen sehr, sehr verrückten Titel tatsächlich. Da geht es aber
sehr. Ist das mit einem Marienkäfer vorne drauf?
Tatsächlich, ich habe eine sehr alte Auslage, also habe ich von meinem Schwager geschenkt bekommen. Kann sein, dass es dasselbe ist. Das mit dem Marienkäfer, ja, das ist nämlich das, weil bei Spotify gibt es natürlich den Podcast dazu. Also das Buch, das wird dann da vorgelesen. Ich habe das Buch hier zu Hause und habe das zufällig gesehen, als ich meine Eltern besucht habe. Und habe ich mir das mal wieder mitgenommen. Und ist halt sehr interessant, weil es halt sehr viel um Zwischenmenschliches geht. Wie man dann am besten, sage ich jetzt mal, mit jeglicher Art von Mensch zurechtkommt. Und ich denke, dass das eine sehr, sehr gute Eigenschaft ist, dass man vor allen Dingen versucht, den Menschen gegenüber viel mehr zu verstehen und somit viel mehr Verständnis für gewisse Situationen hat oder für ein Handeln eines Gegenübers. Und das ist nicht nur im Fußball wichtig, sondern auch im Leben. Und man lernt nie aus, daher habe ich mir jetzt einfach mal das Buch geschnappt und arbeite mich da so ein bisschen durch.
Ja, unsere letzte Buchbesprechung ist ja schon ein bisschen länger her.
Tatsächlich, viel zu lange her. Aber ja, jetzt habe ich ja ein neues Buch. Aber das hast du ja jetzt auch schon, das kennst du ja schon, ne? Ich habe tatsächlich noch einiges auf meiner Liste. Aber da geht es halt auch viel um finanzielle Geschichten. Deshalb weiß ich nicht, inwiefern dich das Ganze so packt. Aber sonst...
Ja, ich hab ja ausgesorgt, deswegen...
Ja, das ist
nicht uninteressant, ja.
Als Multimilliardär ist das jetzt natürlich, Nebensache, ne?
Genau, ich mache Fußball einfach nur aus Spaß.
So, einer hat eine Gelddruckmaschine zu Hause. Hätte ich auch gerne, aber ja gut, kann nicht alles haben im Leben.
Ja, ich will aber nicht wissen, was du denn alles damit machen würdest.
Ja, besser ist. Besser ist.
Was würdest du dir jetzt auf Anhieb kaufen?
Auf Anhieb?
Ohne schlechtes Gewissen, genau.
Ohne schlechtes Gewissen,
ja.
Auf Anhieb würde ich mir Immobilien kaufen. Aber sonst, ja, ich meine, ich hätte, glaube ich, eine ganz, 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 ganz hohe Anzahl an Sneakern tatsächlich zu Hause. Weil ich so ein kleiner Schuhfetischist bin.
Ja. Was waren denn die letzten Schuhe, die du dir gekauft hast?
Die letzten Schuhe, die ich mir gekauft habe. Ein schönes Paar Nike Dunk in Schwarz-Gelb. Borussia BVB, hier sind wir ja. habe ich mir tatsächlich gekauft, als ich mich verletzt habe. Dann war ich mit meinem Bruder, der mich besucht hatte, in der Stadt. Ich weiß nicht mal wieso. Und dann habe ich die gesehen und ich fand die ganz schön. Da habe ich mir gedacht, weißt du was? Ich bin jetzt gerade in so einer doofen Lage, sage ich jetzt mal. Hast du jetzt einfach mal verdient. So einfach mal für die Seele. So habe ich mir ein paar Schuhe gekauft und bin auch absolut zufrieden mit denen.
Das ist schön. Ja. Ich habe mir dann ein paar Birkenstock und Georgs Schuhe gekauft.
Ach, Birkenstock.
Nein, war natürlich nur ein kleiner Spaß.
Was wär denn bei dir das Erste, was du dir kaufen würdest?
Was würde ich mir kaufen? Das Problem ist, so an sich, ich habe alles, was ich möchte. Also ich brauche, ne, also so materiell.
Ja, aber wir reden ja davon, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Also wir reden jetzt nur von uns selbst. Ne? Also natürlich das Erste, wenn jetzt unendlich viel Geld ist, ist ja gut, da willst du ja erstmal deine Familie damit versorgen. Deine besten Freunde, meinen besten Freund will ich natürlich noch mit reinziehen, damit er nicht nie wieder arbeiten muss und dann ist gut. Aber wir reden jetzt wirklich nur von dir selbst. So, was würdest du direkt kaufen?
Ich würde mir den Traum mit der eigenen Halle,
den
würde ich mir erfüllen.
Ah,
eine eigene Halle mit einem großen Feld drinne und daneben draußen noch ein Rasenplatz.
Das ist ein Brett.
Und dann mit allem drum und dran. Ne? Also Trainingsgeräte, das wäre echt toll.
Wie schaut es mit dem Football unten aus?
Ja, sowas würde ich mir natürlich auch gönnen. Ne? Also so ein Center, wo alles dabei ist. Ich würde sagen, zum Schluss, willst du noch über irgendwas sprechen oder mir eine Frage stellen?
Warum machst du denn, also wie kam die Idee mit dem Podcast? Also ich weiß, du hattest jetzt einfach Lust da drauf, aber was war so der Gedankenprozess so dahinter? Oder gab es da keinen? War es so ein morgens aufstehen und Podcast?
Nee, der Gedanke, der war schon lange da, weil ich ja selber sehr gerne Podcast höre, weil ich ja so viel im Auto bin und ich mag es gerne, Folgen zu hören, die zum Beispiel eine Dreiviertelstunde gehen oder länger. Einfach, weil ich beim Fahren mir das gerne anhöre. Und viele Folgen hatten halt total interessante Gäste und ich dachte mir so, okay, ich kenne so viele interessante Leute, die echt coole Sachen zu erzählen haben. Warum nicht was Eigenes machen? Ne? Und dann kann man halt gezielt die Fragen, die mich interessieren, im Podcast stellen. Ne? Und dann kann ich selber auch noch was da rausnehmen. Ich mache es jetzt ja nicht nur für alle anderen, sondern auch für mich. Also mein Blatt ist jetzt auch wieder voll mit Notizen, einfach um vielleicht den einen oder anderen Gedanken da rauszunehmen und für mich was mitzunehmen. Weil manchmal, weiß ja selber, ein Satz, ein Wort kann dein ganzes Denken umwerfen oder kann dich in eine Richtung katapultieren, die die vorher vielleicht gar nicht in deinem Kopf auf war. Ne? Vielleicht hast du heute einen Satz gesagt, der mein ganzes Leben verändert. Das kann passieren. Deswegen hängt dein Trikot bei mir hinten so, an der Wand.
So nämlich.
So nämlich. Ne? Und für alle Zuhörer, ich poste das Bild vom Trikot in die Story. Ja, hier hängen ja einige Trikots, aber deins hat einen besonderen Platz. Es ist direkt an meinem Schreibtisch.
Ja, das finde ich gut. Wirklich, also, weiß ich auch zu schätzen. Ich weiß nicht, wenn ob das genauso wäre, wenn das Trikot andere Farben hätte. Aber das lasse ich jetzt außen vor.
Ja, das wäre, ist egal.
Okay.
Das hat viel auch mit deiner Art zu tun, wie wir trainieren. Aha. Weil es einfach sehr, sehr angenehm ist, mit dir Training zu machen und dann noch mit dir darüber zu quatschen und das drumherum quatschen, weißt ja selber.
Ja.
Das ist meistens sogar noch länger als das Training.
Also.
Deswegen hat das einen besonderen Platz.
Oh, ich werde gleich rot, ehrlich. Vielen Dank. Weil ich sehr zu schätzen tatsächlich.
Sehr, sehr gerne. Die anderen übrigens, ich mag euch auch alle super gerne.
Aber ihr seid halt nicht ich.
Aber ihr hängt dann halt an der anderen Seite der Wand.
Ja gut, jetzt brauchst du dich nicht wundern, wenn plötzlich die Hälfte nicht mehr bucht. Ne?
Ja, ein kleiner Funfact, ich habe auch hier eine große Schaufensterpuppe.
Ist das so?
Ja, und da habe ich auch immer ein Trikot drauf.
Hm.
Das wechsle ich sogar.
Hm.
Also ich zeig's dir mal.
Ah ja. Aber warum wechselt man es immer?
Weil ich es irgendwie cool finde.
Na gut.
Dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke für die Einladung. Mir auch.
Sehr gerne. Und wie man merkt, wir verstehen uns ganz gut,
ja,
dass man über das eine oder andere gut reden kann.
Ist okay.
Ist okay. Ist okay. Dann Grüße nach Almere und bis bald.
Bis bald. Ich danke dir.
Ciao.
Ciao, ciao.